Hallihallo, ich bin wieder on air und habe ein wunderbares Interview für dich. Ich bin Christina Daum, Hebamme, Hypnose-Coach und Mama von 3 Kindern und hoste diesen Podcast, wenn du mich noch nicht kennen solltest. Und was mein Hauptanliegen ist, ist natürlich auch, dich darin zu inspirieren, mal über den Tellerrand zu schauen. Und jetzt habe ich die ganz wunderbare Sonja Wegner im Gespräch zum Thema Ayurveda. Und vielleicht merkst du das immer mal wieder, ich holper so über dieses Wort. Ich erwähne auch, dass es mir echt schwerfällt, es zu schreiben. Mittlerweile nicht mehr ganz so, aber ist es das Ayurveda oder der Ayurveda? Also Sonja hat jetzt klar gemacht, das heißt der Ayurveda, aber es ist noch nicht so ganz in mir drin. Ja, schau über den Tellerrand, lass dich da inspirieren. Vielleicht hast du Lust, dann ein bisschen mehr reinzuschnuppern und hast die Idee, dass auch dich das unterstützen könnte oder ein Schlüssel dazu sein könnte, dich gesünder zu fühlen, einen gesünderen Lebenswandel einzuschlagen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Mach es dir gemütlich oder ja, atme gern mal tief ein und aus, wenn du jetzt zum Beispiel im Auto unterwegs bist oder draußen zu Fuß unterwegs bist oder selbst wenn du in der Küche stehst beim Kochen. Komm mal kurz ganz achtsam in diesen Moment an, denn es ist ein schöner Einstieg in genau dieses Gespräch, wo es auch ein Stück weit um Bewusstheit und Achtsamkeit geht. Hallihallo, wir starten wieder in ein Interview und ich bin ganz freudig, hier jetzt, ich sehe sie, die Sonja wieder zu sehen, die Sonja Wegner. Wir haben uns kennengelernt auf dem Ayurveda Festival. Im Juni, glaube ich, oder Juli. Und ich habe sie direkt angesprochen, ob sie nicht hier für den Podcast, für dich da draußen, für euch, ja, über Ayurveda sprechen möchte. Denn sie ist Expertin und ja, darf sich jetzt gerne mal selber vorstellen. Und danke, dass du da bist.
Ja, danke dir, liebe Christina, dass ich da sein darf. Ja, wir haben uns tatsächlich dort das erste Mal getroffen, richtig. Und ich hatte meine Kinder mit auf diesem Ayurveda-Festival. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich dir ins Auge gefallen bin, weil die da so ganz frei und ungezwungen einfach mit zwischen uns rumgesprungen sind. Und ja, zu meiner Person, genau, ich bin Mama von nicht nur 2 Jungs, sondern von einer großen Tochter, 39 Jahre jung und beruflich Ayurveda- und Yoga-Therapeutin. Zusätzlich noch Heilpraktiker in Ausbildung. Ja, und wenn ich das immer so aufzähle, dann merke ich erstmal, wie viel eigentlich so tagtäglich um mich rum ist, um das alles irgendwie zu bewerkstelligen.
Und magst du mal grundsätzlich was sagen, was ist eigentlich Ayurveda? Weil ich glaube, das ist für viele, also ich muss selber sagen, dieser Begriff oder diese Heilkunde, kann man ja sagen, oder? Kommt mir immer wieder, ne? Die begegnet mir immer wieder, schon seit Jahren. Aber ja, ich muss gestehen, bis vor irgendwie einem halben Jahr konnte ich es gar nicht richtig schreiben. Ich glaube, das ist ein schwieriges Wort. Und ja, was ist Ayurveda überhaupt?
Also Ayurveda setzt sich aus den 2 Silben zusammen, Ayur und Veda. Man kann Ayurveda einfach übersetzen mit die Wissenschaft vom Leben. Das ist natürlich total grob gefasst. Ich finde das ganz, ganz ansprechend für mich, weil es für mich einfach logisch ist, dieses uralte Heilwissen, was traditionell ist und ununterbrochen übermittelt wurde. Man hat es versucht, in Indien damals, während den Kriegen, die da stattgefunden haben, zu eliminieren, auszulöschen. Aber dadurch, dass es überhaupt nicht schriftlich zunächst festgehalten wurde, sondern immer mündlich weiter übermittelt wurde, war das natürlich schwierig. Später gab es da 3 große Gelehrte. Einer davon ist der Karika. Der hat sich die Mühe gemacht und das in Versen auf Palmblättern alles niedergeschrieben. Und später wurde es natürlich dann ins Englische übersetzt. Und so langsam, finde ich, hält der Ayurveda auch Einzug in unserer westlichen Gesellschaft. Wobei es halt mit unserem westlichen Denken total schwierig ist, erstmal diesen Ayurveda zu verstehen. Also ganz oft, wenn ich vom Ayurveda gesprochen habe, kam immer wieder, ja, wer ist denn dieser Ayurveda? Also es ist keine Person, es ist halt diese Wissenschaft, es ist dieses Wissen, wie man sein Leben lebenswert machen kann, präventiv gesund bleiben kann, die Gesundheit erhalten darf oder halt, wenn sich schon Krankheit irgendwo etabliert haben, wieder zu eliminieren.
Und für mich ist es oft hauptsächlich das Thema Ernährung. Ist es aber gar nicht, ne? Es ist eher so eine generelle Lebensweise oder auch eine Haltung. Magst du da noch
Ja,
reingehen?
das trifft es ganz gut. Das ist eine Lebensweise, eine Haltung von einem uralten Gesundheitssystem. Also es ist jetzt nicht nur, ich stelle meine Ernährung um oder, also jetzt übertrieben gesagt, na, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, weil das ist es gar nicht. Also auch der Ayurveda, der erlaubt ganz viel. Ja, es ist diese Einstellung zum Leben an sich, um sich gesund zu erhalten.
Und welche Einstellung ist das?
Er sagt, man ist untrennbar von der Natur. Also er betrachtet den Menschen als ganzheitliches Wesen. Ne? Wir sind untrennbar von der Natur. Und ich glaube, das müssen wir uns auch wieder mehr ins Bewusstsein holen, dass wir sind zyklische Wesen, die irgendwo in einem Rhythmus leben. Wir brauchen tägliche Routinen, wir brauchen feste Strukturen. Und die gibt der Ayurveda, man kann es ganz streng sehen vor. Aber der Ayurveda verzeiht auch ganz viel, dass wenn du nach dieser 80-20-Regel zum Beispiel verfährst, darfst du dir auch gerne mal dich ein Stück zurücknehmen und an 5 Grad sein lassen. Es ist wichtig, dass du halt immer wieder dich erstmal an dich selbst anbindest, an die Anbindung ans Herz findest. Und auch wenn du mit einem offenen Herzen dann dein Leben leben kannst, kannst du ja auch dich wieder in der Natur erfreuen und dich da anbinden. Ja, und wir leben oder wir sollten im Rhythmus der Jahreszeiten leben. Ja, wir sollten uns wieder mehr mit der Natur verbinden. Also das ist auch alles Ayurveda. Ayurveda ist jetzt nicht nur Ernährung. Sicherlich ist es richtig, dass du gerade von der Medizin her gesehen alles in der Küche findest, was du brauchst, um gesund zu bleiben. Ja, und auch da spielt wieder dieser Rhythmus, diese Routine eine Rolle, dass du saisonal, regional ist. Das klingt immer so fade, weil man es halt ganz oft schon hört, auch aus anderen Gesundheitssystemen. Aber es ist da das Essentielle, was wichtig ist zum Gesundbleiben.
Und es ist ja aber auch, dass jetzt gerade ja von der Ernährung her gibt es ja auch noch ein paar andere Ernährungsempfehlungen, die so ganz konträr sind zu dem, was wir so kennen, ne? Wie wir uns eigentlich deutsch ernähren, sage ich jetzt mal, ne? Also so, es erinnert ja eher so ein bisschen an Trennkost oder an ja, oder?
Ja, also als erstes betrachtet der Ayurveda immer dieses Verdauungsfeuer. Es gibt verschiedene Verdauungsfeuer, ne? Es wird Agni genannt und es spielt so eine zentrale Rolle, weil, und das ist für mich immer wieder so diese logische Schlussfolgerung. Und deshalb bin ich auch so an dem Ayurveda hängen geblieben, weil das für mich alles so, für mich plausibel ist zu erklären. Wir haben diese Verdauungskraft im Körper, die wir brauchen, um die Nahrung, die wir aufnehmen, zu verstoffwechseln. Und wenn es aber uns nicht gelingt, die Nahrung komplett aufzuspalten, dann bleibt Rest im Körper liegen. Das nennt man dann Ama-Schlacke, die sich dann bilden können, was wieder unsere Energiekanäle verstopft, blockiert, je nachdem. Ja, und dann können daraus in mehreren Schritten und Stufen und über längere Zeiträume irgendwann Krankheiten entstehen. Also diese Verdauungskraft ist essentiell und da muss halt geguckt werden und da ist der Ayurveda schon recht streng, welche Lebensmittel kombiniert werden dürfen, welche am besten getrennt zu sich genommen werden sollten. Gerade ein ganz klassisches Beispiel ist da die Milch. Viele von uns mittlerweile in der Gesellschaft klagen über Intoleranzen, aber der Ayurveda, der möchte halt nicht Verträgliches wieder erträglich machen. Also der führt dich da auch wieder ganz langsam, Schritt für Schritt an diese Verträglichkeit zu Milch hin, wenn du sie richtig konsumierst. Also sie darf nicht, jetzt zum Beispiel, ne, sie darf nicht kalt getrunken werden, also am besten nicht aus dem Kühlschrank nehmen und so einen Liter wegächzen. Auch in der Dosierung ein bisschen drauf achten und halt auf die Qualität des Produktes. Es bringt nichts, wenn ich diese haltbare 1,5% fetthaltige Milch aus dem Supermarkt kaufe. Ne? Also auch da sollte man gucken, dass die Milch eine gewisse Qualität hat. Und dann kann die sogar in der richtigen Reihenfolge als verjüngendes, energiezuführendes Lebensmittel betrachtet werden.
Und auch nicht zusammen mit Obst, gell? Das war auch so das, was
Ja,
ich sehe, so mal ja, mal nein.
Obst ist auch so ein Punkt. Ich habe es in Indien selber von meiner Lehrerin so gelernt, dass Obst immer getrennt zu essen ist. Also eigentlich sind im Ayurveda drei Mahlzeiten über den Tag verteilt vorgesehen, aber diese Obstmahlzeit, die kann dann gerne vormittags oder nachmittags nochmal dazwischen gepackt werden, wenn das Verdauungsfeuer aktiv ist. Und dann sollte man auch Obst, saures Obst mit saurem Obst kombinieren, aber nicht mit süßem Obst. Also so diesen bunt gemischten Obstsalat, den man sich manchmal gerne macht und total gesund findet, ist halt in der Kombination, ist sicherlich gesund von den Inhaltsstoffen, keine Frage. Aber wenn du es dann halt in dieser Kombination aufnimmst, ist es für den Körper wieder extrem schwierig und sehr energieraubend, das alles richtig aufzuspalten.
Ja. Und das war für mich auch so ein Punkt, der sehr, auch für mich sehr logisch klang oder klingt, ne? Weil viele sagen, ja, ich ernähre mich doch schon so gesund, ich ernähre mich doch schon so gesund, ich hau doch alles so rein, ne? Die Gemüse und das und da und da. Und dass es halt doch einen Unterschied macht, der nicht nur irgendwie auf der chemischen Ebene, ne, passiert, wie ich das esse, wann ich das esse, welche Qualität dieses Essen hat. Das ist halt nicht egal ist, wo das Obst herkommt, wie lange das irgendwo schon lagert und wie sehr es behandelt ist oder so, ne?
Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Das ist so betrachtet wirklich, und das machen es ja schon viele, auch jetzt, die sich nicht mit dem Ayurveda beschäftigen, dass sie sich Gedanken darüber machen, wo kommt mein, nicht nur Obst, auch wo kommt mein Fleisch her? Also das versuche ich auch meinen Kindern zu vermitteln. Ne? Wir sind da so ein bisschen gespalten in der Familie, Teil Vegetarier, Teil Fleischesser. Wo ich sage, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass ihr Fleisch esst, aber ich möchte, dass ihr euch damit befasst, wie das Tier gelebt hat, ne, wie es auch geschlachtet wurde, ne, wo das Fleisch herkommt. Das finde ich schon wichtig und dass man auch eine gewisse Dankbarkeit zelebriert in dem Konsumverhalten über unsere Lebensmittel. Wir haben heutzutage alle viel zu wenig Zeit zum Essen. Wir setzen uns schnell an den Tisch, spachteln das rein und stehen wieder auf, ohne wirklich bewusst gegessen zu haben. Und da ist der Ayurveda, das durfte ich in Indien auch erfahren, auch in der Zubereitung noch mal viel bewusster. Also wir haben da gemeinsam gekocht und ja, ich war dann sehr, sehr ungeduldig. Ich bin halt auch ein typischer Pitter, der sehr gerne Hunger schiebt und wenn er dann nichts zu essen bekommt, dann kriegt man auch mal schlechte Laune, aber mit einer Hingabe, wie wir das Essen zubereitet haben, mit welcher Geduld und Ausdauer und wie lange etwas köcheln muss. Und ja, also das dürfen wir uns, glaube ich, auch mehr wieder ins Bewusstsein holen, in welcher Art und Weise wir Essen zubereiten und auch genießen.
Ja, weil ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es schon so fast, wie soll ich sagen, wie normal, dass man halt irgendwelche Verdauungsbeschwerden hat oder dass man irgendwelche Beschwerden hat, die man dann quasi wieder wegdrückt. Aber dass die Basis, wo das so herkommt, ne, zum Beispiel damit zusammenhängt, wie bewusst esse ich jetzt, was esse ich, ne, wie viel, also gerade das Thema Fertigprodukte, ne, das ist ja, das hat ja da gar keinen Raum, ne? Im Ayurveda sagt man ja, sollte frisch sein. Sogar, ich habe jetzt so eine Ayurveda-Detox-Kur gemacht. Ich hatte ganz schlechtes Gewissen, weil ich jetzt immer auf 2 Tage vorgekocht habe. Ayurveda sagt ja eigentlich, möglichst immer direkt frisch kochen, was natürlich auch nicht ganz in unsere Gesellschaft ja einzubauen ist, ne? Oder in unseren Alltag, der ja ganz anders strukturiert ist. Wie du sagst, ne? 80-20-Regel, Pareto-Prinzip ist ja da ganz hilfreich zu sagen, okay, man muss sich ja nicht mehr Dinge aufladen, die man dann nicht bewältigen kann, aber halt wirklich bewusst die Dinge selber herzustellen, ne? Statt irgendwelche fertigen Dinge zu verwenden. Ne?
Ja, und man darf es ja wohl vorkochen.
Hm.
Wir müssen es ja, wir können ja nicht stringent nach diesem uralten System, was vor 5000 Jahren mal etabliert wurde, leben, ne, in unserer heutigen aktuellen Gesellschaft, gerade hier in unserem westlichen Breitengraden. Also wir müssen das schon irgendwo so anpassen, dass es für uns auch passt. Und ja, jetzt für 2 Tage vorkochen, finde ich da völlig in Ordnung, dass man sich das so bewusst macht. Ne? Also es ist ja trotzdem frisch und selbst gekocht und im Kühlschrank darf man das auch mal machen. Ja. Ich finde es noch schlimmer, dass wir uns keine Zeit nehmen, dass man dieses ganze Essen to go, ne, wenn man so in Städte guckt, dass man mit dem Essen in der Hand zum nächsten Termin hetzt. Also wir neigen alle dazu, mehrere Sachen gleichzeitig zu tun, aufgrund des Zeitfaktors. Das ist vielleicht so, mehr Zeit wünschen dürfen, auch bewusst Pausen zu machen. Und ja, auch das ist Ayurveda, ne, um sich wieder bewusst zu werden. Was nehme ich gerade an mich auf? Diese Sinnesorgane wieder mit zu etablieren, mit in den Alltag einzubeziehen. Das ist auch die eine Definition vom Ayurveda, diese Verbindung von Körper, Geist, den Sinnesorganen und den Selbst. Und wie will ich denn mein Innerstes kennenlernen oder mich selbst kennenlernen, wenn ich nach außen hin total abgeschottet bin?
Ja, also da kommen wir auch ein bisschen in den anderen Bereich, also nicht nur Ernährung, sondern ja auch, dass es irgendwie um die Lebensweise insgesamt geht, ne? Eine
Ja.
achtsamere, bewusstere Lebensweise.
Ja, auch diese Strukturen, dass man darauf achtet, was brauche ich gerade, ne? Ist es jetzt, welcher Typ bin ich? Sich selber erstmal kennenzulernen, ne? Welche Konstitution? Also ich weiß, dass viele dieser Begriff Vata, Pitta, Kapha fremd sind und man sich selber gar nicht gut einordnen kann. Und es ist auch wirklich schwer, erstmal diese Konstitutionsbestimmung zu vollziehen. Also innere Ärzte, die nehmen sich da wirklich 2 Stunden Zeit für. Und da ist jetzt nicht nur deine Charakteristik und deine körperliche Erscheinung ausschlaggebend. Da ist das dein ganzer Lebenswandel, der spielt da eine Rolle mit. Und nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt, sondern zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, so ein junger, erwachsener Mensch zu werden. Also, ne, da muss man sich ja nun erstmal wieder zurückerinnern und sich selber entdecken und selber kennenlernen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man selber weiß, wer bin ich, was mag ich, was ist meine Konstitution, um dann dementsprechend auch danach leben zu können.
Erklär das mal gerne trotzdem im Ansatz für die, die da noch nie was davon gehört haben oder sagen, was ist jetzt Konstitution, was soll das, ne? Was ist Pitta, Vata, Kapha? Also ganz einfach nur ganz grob, weil ich glaube, also man kann es ja auch so ein bisschen sich einordnen. Es gibt ja, weiß ich, so Suchmaschinen, ne, wo man einfach im Internet sich 10 Fragen stellen lassen kann. Und es sind ja auch alle so Mischtypen, ne? Also das habe ich jetzt gelernt schon. Man ist nicht irgendwie einer, aber man geht halt oft in eine Richtung, ne? Und dem passt man dann auch ein bisschen die Ernährung an, die Dinge an, die dir gut tun, ne? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, es ist wirklich schwer, das kurz auf den Punkt zu bringen, weil es halt ein sehr spezielles Thema auch ist. Zur Konstitutionsbestimmung muss man vielleicht dazu sagen, der Ayurveda betrachtet den Menschen individuell und ganzheitlich. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir sind alle Individuen. Keiner ist gleich und keiner sollte über den gleichen Kamm geschoren werden. Und das macht für mich auch diesen Ayurveda so essentiell, ne? Und wenn man guckt, dann die Anbindung wieder an die Natur zu schaffen, weil um diese Dosha, so nennt man die Konstitution, ne? Das sind diese Energien, die es gibt, die jeder in sich trägt, zu bestimmen, musst du erstmal gucken, was war denn davor gewesen? Und davor sind diese Elemente, ne? Diese 5 Elemente, Äther, Luft, Erde, Wasser und Feuer. Und jedes Dosha, also Pitta, Vata oder Kapha, setzt sich aus 2 von diesen Elementen zusammen. Das heißt jetzt nicht, ne, Pitta besteht zu 50% aus Feuer und zu 50% aus Wasser, aber Pitta hat halt ganz viel von diesen Eigenschaften, ne? Es ist auch nicht dieses Element Feuer, Wasser, so wie wir uns das vorstellen, sondern es sind diese Eigenschaften dieser Elemente, die dann zu der Konstitution führen. Wir können die überhaupt nicht beeinflussen. Also diese Konstitution, die wird uns irgendwo zum Zeugungszeitpunkt von unseren Eltern mitgegeben. Und dann spielt auch eine Rolle, wie standen zu dem Zeitpunkt die Sterne, an welchem Ort ist das geschehen, wie war da gerade Mama und Papa drauf. Also es sind ganz viele verschiedene Gesichtspunkte, die dazu führen, welche Konstitution man letztendlich ist. Und ich kann sagen, ich habe 3 Kinder. Da ist überall ein bisschen Pitta mit drin, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber trotzdem halt auch noch andere Eigenschaften. Ne? Das ist immer so ein Würfelprinzip und dann gucken wir mal, was rauskommt, auch wenn es die gleiche Backform war.
Schön, das ist ein schönes Bild.
Ja, und also nochmal zu den Konstitutionen. Wir haben 3 Grundkonstitutionen, wie schon gesagt, ne? Pitta, Vata und Kapha. Pitta ist so eher dieser feurige Typ, Vata, dieser luftige, leichte Typ, und Kapha, das ist so der Fels in der Brandung, würde ich sagen. Oder wir sollten davon wegkommen, diese Eigenschaften, diese drei Konstitutionen mitbringen, immer zu bewerten, weil jede Konstitution steckt in uns. Die eine ist mehr ausgeprägt, die andere weniger. Und alle drei werden aber benötigt, damit wir das sind, was wir sind.
Und du hast jetzt schon gesagt, also Pitta ist Feuer und Wasser, ne? Vata
Genau.
ist Wind und
Also Vata ist Luft und Raum.
Luft und Raum.
Und Kapha ist Erde und Wasser. Also, ne, alleine schon die Elemente Erde, das ist diese Schwere, das, was uns am Boden hält und was uns trägt. Und wenn man sich, wir brauchen alle Elemente, ne? Wir brauchen auch den Kapha-Typen in uns, der unser Vata wieder runterbringt. Also Vata, wenn ich die ganze Zeit ganz luftig und leicht bin, dann bin ich nur im Kopf, habe tausend Gedanken, die da rumrasen. Ich bin ständig in Bewegung. Ja. Man hat dieses hohe Stresslevel, und dann ist Kapha wieder dieser Punkt, der die Erde unter den Füßen uns spüren lässt und uns erdet. Genauso wie wir Pitta brauchen. Pitta, das ist gerade dieses Verdauungsfeuer, ne? Das, was heiß ist in uns, was den Stoffwechsel anregt, was Veränderungen uns hervorruft, ne? Diese treibende Kraft, irgendetwas zu transformieren. Also es ist jetzt nicht nur körperlich gesehen, auch so in unserem Wesen. Wenn ich jetzt zu viel Kapha habe, dann brauche ich wieder den Pitta, der den Kapha hochbringt, damit wir uns bewegen, damit was passiert.
Und in der ayurvedischen Heilkunde geht es ja dann zum Teil darum, wenn man das Gefühl hat, irgendeins dieser Doshas ist zum Beispiel sehr ausgeprägt oder bremst mich jetzt oder ist irgendwo mit ein Grundstein dafür, dass ich jetzt vielleicht zu träge bin, zu sehr im Kopf bin, zu sehr im Stress bin. Ne? Also das wird ja dann so ein bisschen den Doshas zugeordnet, dann wird ja von der anderen Seite dagegen reguliert, oder? Kann man das so?
Das ist dieser Knackpunkt der Gesundheit. Damit wir gesund bleiben können, müssen wir im Gleichgewicht sein. Das finde ich das Schöne, weil es im Yoga, das ist ja nun diese Schwesternwissenschaft vom Ayurveda, das gleiche ist. Wir brauchen dieses Gleichgewicht in uns, um Gesundheit und Wohlbefinden zu etablieren. Und deshalb würde ich auch davon abraten, jeder, der das hört, diese Dosha-Tests im Internet anzukreuzen, weil wir kreuzen oder denken meistens anhand unserer Störung. Ich kann dazu ein schönes Beispiel geben. Ich dachte immer so, ich bin eher so dieser Vata-Typ und habe ganz viel Pitta-Anteil an mir. Und meine Lehrerin in Indien, die sagte dann zu mir, nee, du bist kein Vata. Und guckte ich wieder meinen ganzen Test durch, und ich habe dann selber herausgefunden, wir haben dann diesen Shirodhara, diesen Stirnguss gemacht, das erste Mal mit Öl, und das war mir einfach zu heiß. Und das ist so ein typischer Pitta, dass man dann zum Beispiel mit Kopfschmerzen drauf reagiert. Es war total schön und angenehm. Ich war ganz weit weg, ich war mega entspannt. Aber den Tag danach, das mit Milch zu machen, was so ein bisschen eher kühlend ist, und dieser Strahl von der Milch, der hat sich auch viel angenehmer angefühlt. Der hat mich dann schon mit meinem Pitta ein bisschen runtergebracht. Aber letztendlich bin ich dann darauf gekommen, dass ich das, was sie sagte, was das bestätigte, ist, dass ich im Nachhinein, ich hatte dann so ein Turban auf mit ganz viel Milch in den Haaren, und mir ist so schlecht geworden von diesem Milchgeruch. Mir ist so übel gewesen, wo ich gemerkt habe, ja, ich bin total geruchsempfindlich. Ich habe mich dann zurückerinnert, das war schon als Kind. Ich dachte immer, es ist dieses Laute, diese Geräusche, die mich so stressen. Das wäre Vata gewesen, aber es ist der Geruch. Also, ne, da habe ich nach meiner Störung angekreuzt, nicht nach meiner Konstitution. Und deshalb ist es wichtig, wenn man diese Tests macht und sich da selber durchfriemelt und beantwortet, dass man meistens dazu neigt, eher nach seiner Störung, in Anführungsstrichen, zu kreuzen, als nach seiner Konstitution. Ich finde das ganz wichtig, dass man vielleicht eine zweite Person damit dazu holt oder sich gerade von einem Ayurveda-Arzt, die zusammen diese Konstitutionsbestimmung macht. Und das braucht auch echt viel Zeit.
Ja, das und wenn ich das im Internet einfach ankreuze und jetzt vom Ayurveda ja nicht viel Ahnung habe, ist ja die Frage, was mache ich mit dieser Information? Also dafür brauche ich ja dann auch jemand, der irgendwie einen Hintergrund hat, ein Wissen hat. Also zum Beispiel dich, die jetzt da ne, dann auch weiß, okay, wie kann man denn da jetzt mit weitermachen? Weil sonst hat das ja keine Aussagekraft, ne?
Ja, genau, dann braucht es schon ein bisschen Anleitung und auch Wissen, was brauche ich denn jetzt? Also was ist denn jetzt, ne? Warum ist denn jetzt mein Vata zu hoch? Also, ne, meine Konstitution, die ist jetzt meinetwegen Pitta, aber warum ist denn mein Vata so über dem Ziel hinaus? Und was kann ich jetzt zum Beispiel ernährungstechnisch dagegen tun? Ne, Vata ist zum Beispiel auch dieses von der Verdauung her, dieses Aufgeblähte, Verdauungsprobleme, ständig unregelmäßigen Stuhlgang zu haben oder Verstopfungen zu neigen. Das ist Vata. Und gerade wenn man dann immer dieses Geblähte hat, dann muss man halt mal gucken, wie ernährt sich denn dieser Mensch? Ist es vielleicht zu viel Rohkost, gerade am Abend? Also Rohkost ist ja sowieso so ein heikles Thema im Ayurveda. Aber dann können wir schauen, packst du eher in die Mittagszeit, nur einmal am Tag, da wo das Verdauungsfeuer hoch ist, ist abends lieber was Warmes, Leichtes, eine Suppe oder so. Und gerade Vata bringt Fette damit rein, was Kapha wieder mehr runterziehen würde, weil der halt schon, ja, ich will nicht sagen, fettlastig ist, aber der ist halt schon ein sehr öliger Typ. Da kann man den Fettanteil so ein bisschen reduzieren, aber Vata, der braucht das.
Ja, spannend. Ja, ich finde es schön, um das jetzt so zusammenzufassen. Es hat halt viel mit dem Gleichgewicht zu tun und mit dieser Individualität. Also, finde ich, es kommt schon total durch, ne? Das ist einfach voll individuell. Es wird der einzelne Mensch gesehen, ne? Das einzelne Individuum und nicht wie jetzt. Erstmal klassisch der Vergleich mit der Schulmedizin. Ich gehe zum Arzt, okay, dein Blutdruck ist zu hoch, hier sind die Tabletten. Das hat den 5000 anderen, denen ich die schon aufgeschrieben habe, auch geholfen. So ungefähr, ne? Ganz anders.
Also im Vergleich zur Schulmedizin, ich denke, ich möchte die Schulmedizin nicht verteufeln. Es ist wunderbar, dass es die Schulmedizin gibt und die ist auch notwendig. Ich glaube aber, dass man präventiv und davor, bevor die Schulmedizin zum Tragen kommt, ganz viel machen kann. Und ich denke auch, dass der Ayurveda im Zusammenhang mit der Schulmedizin eine gute Kombination ergeben kann. Ne? Also gerade was das diagnostische Verfahren in der Schulmedizin betrifft, das würde dem Ayurveda viel Hilfestellung geben und dann agieren zu können. Ja, aber wie du schon sagst, es ist wirklich, Schulmedizin ist das Hauptaugenmerk auf Symptombekämpfung. Ja, der Patient kommt mit Schmerzen, mit Beschwerden in die Praxis und es wird nach dem geeigneten, scheinbar geeigneten Mittel geguckt, was ihm helfen könnte, um diese Symptome zu bekämpfen. Der Ayurveda, der geht dann halt umfassender und sucht nach der Ursache. Und meine Lehrerin in Indien, die hat sich wirklich ganz selbstbewusst vor die Klasse gestellt und gesagt, Ayurveda kann jede Krankheit heilen, wenn man danach lebt. Das finde ich sehr, sehr mutig, weil wir natürlich hier im Westen ganz anders darüber denken, ne? Und es ist auch erstmal schwer, das so anzunehmen oder zu glauben, wie das funktionieren kann. Aber ich denke schon, dass wenn man präventiv einen gewissen Lebensstil führt, dass man vor vielen Sachen, weiß man, verschont, kann man das so sagen, bleibt.
Nee, wir haben ganz viele Gesellschaftskrankheiten. Also das sehe ich auch voll so. Also ich habe auch einige Ernährungsbücher gelesen, habe ja auch schon Gespräche geführt mit anderen Experten zum Thema Ernährung oder, ne? Also ich glaube, dass wir gerade, was die Ernährung betrifft, unseren Lebenswandel betrifft, so viel nicht so machen, wie es uns entspricht, so wie wir wirklich gemeint sind sozusagen. Und dann entstehen diese ganzen gesellschaftlichen Krankheiten. Wenn wir da dran drehen und da kann der Ayurveda halt so viel Wissen mitbringen, ne? In welche Richtung wir die Schräubchen drehen, dann können wir so viele Dinge auch wieder regulieren. Ja? Also gerade jetzt Adipositas, Bluthochdruck, Diabetes, ne? Irgendwelche Schmerzzustände, rheumatologische Erkrankungen. Also das war auch mit einer der, ich gebe das hier mit rein, die Conny, wahrscheinlich kriegt sie dann die Krise, wenn ich jetzt auch hier ihren Namen, aber das ist für mich so ein gutes Beispiel, eine gute Freundin. Die ist deshalb auf den Ayurveda gekommen, weil sie eine rheumatologische Erkrankung hat und gesagt hat, hey, nee, irgendwas anderes muss her. Und die ist völlig beschwerdefrei, kommt ohne Medikamente aus und ja, hat das auf andere Art und Weise geheilt.
Ja,
Selbst
und
geheilt. Also ich finde, es hat auch viel mit Selbstverantwortung zu tun, ne? Also es ist halt auch zum Beispiel Disziplin oder zum Beispiel dieses Thema, ich nehme meine Gesundheit selbst in die Hand.
Das ist ein Denken, wenn ich also hier in Deutschland das Gesundheitssystem betrachte. Also ich habe jetzt einige Gesundheitssysteme auch in anderen Ländern kennengelernt, gerade auch in Indien, wo ich immer wieder dankbar dafür bin, was wir hier für medizinische Möglichkeiten haben. Dass aber unser Gesundheitssystem gerade aufgrund dieser ganzen gesellschaftlichen Krankheiten an eine Grenze kommt. Und dass wir einfach dazu gezwungen werden, wieder Selbstverantwortung für uns zu übernehmen. Ich finde, das müssen wir auch unseren Kindern weitergeben, dass sie schon frühzeitig lernen, für sich selbst zu sorgen und zu achten, wer sind sie, was brauchen sie und ne, was können sie sich Gutes tun. Also man muss wieder mehr in die Selbstverantwortung zurückkommen, um präventiv vorzubeugen, weil es wird immer schlimmer werden, Termine bei Fachärzten zu bekommen. Allgemein irgendwo den Arzt in Anspruch zu nehmen, weil die Grenzen erschöpft sind.
Absolut, absolut. Also Eigenverantwortung, großes, großes Thema, ja.
Was der Ayurveda auch noch im Gegensatz zur Schulmedizin sucht, ist, er versucht nach der Konstitution oder nach der Individualität des Patienten, wenn er danach geguckt hat, ein geeignetes Mittel zu finden, ein geeignetes Medikament, was ihnen hilft, gesund zu werden, nicht was neue Erkrankungen hervorruft. Finde ich auch immer so ein Aspekt, wenn man bei Medikamenten so die Beipackzettel sich anguckt.
Ja, so von wegen, du kriegst jetzt die Tabletten, aber du musst in Kauf nehmen das. Ne? Das
Ja.
ist ein bisschen Schulmedizin.
Das
Dann habe
stimmt.
ich halt das als Nebenwirkung. Und ja, aber das ist ja generell das, wenn ich an die Basis gehe, wenn ich nicht symptomorientiert behandle, sondern es macht es ja auch im TCM, ich akupunktiere ja und da gibt es ja auch ganz viele Ernährungsempfehlungen, ne, wo man einfach schauen sollte, hey, dann schau doch mal so, ne? Oder mit Kräutern und so weiter. Und dann geht es ja eine Etage tiefer, wo man ansetzt. Oder mehrere, vielleicht auch 10 Etagen tiefer. Gerade im Ayurveda. Ich mag noch mal reingehen, weil das ist ja so spannend, warum du mir auch, das hast du vorhin ja erwähnt, auf dem Kongress so aufgefallen bist. Ihr lebt ja auch als Familie Ayurveda. Wie geht Ayurveda mit Kindern? Was ist vielleicht, wie lebt ihr anders als jetzt so die meisten Familien?
Ja, gute Frage, weil es für uns halt irgendwie schon so normal geworden ist. Also ich lasse den Kindern immer selbst die Entscheidung. Also ich gebe denen jetzt nichts vor, was sie jetzt müssen, dass sie jetzt ayurvedisch leben müssen oder irgendwelche Routinen einbauen müssen, sondern es ist eher so dieses Vorleben, wie ich es mache. Mir ist ganz wichtig, dass wir viel, viel draußen sind in der Natur, dass ich denen das näher bringen. Also alle drei Kinder waren zum Beispiel auch im Waldkindergarten, dass sie auch die ganzen Pflanzen kennenlernen, was sie für sich nutzen können. Ich finde das immer ganz spannend, wenn ich den Kleinsten sehe, wie der im Garten dann Kräuter nach drinnen bringt und sich dann irgendeine Kräutersuppe macht. Dass man sie so ein bisschen mitlaufen lässt in dem Prozess, den man selber durchlebt, ne? Also wir haben es jetzt zum Beispiel auch nach der zweiten Indienreise eingeführt, dass die Kinder morgens zu Hause ihr warmes Frühstück kriegen, weil es halt schwierig ist, in der Schule dann irgendwie was Warmes zu essen. Und in der Schule haben sie tatsächlich nur ihre Obstzeit. Also die kriegen halt ihre Brotdose mit Obst mit. Und wenn sie dann mittags kommen, wir haben das Glück, wir haben noch keine Ganztagesschulen, die Kinder besuchen, dann gibt es das warme Mittagessen. Also so versuche ich, so diese Routinen mit in den Alltag einzubauen. Umgedreht sage ich dann auch am Wochenende, ey, na, jetzt ist mal Familienfrühstück, jetzt machen wir erst um 11 Brunch und dann auch gern mal mit Brötchen und dann lass sie doch mal das Marmeladenbrot essen, damit sie alle Seiten kennenlernen dürfen. Na, angefixt habe ich die Kinder, glaube ich, tatsächlich mit den Aufenthalten in Indien.
Also die waren schon mit dir in Indien.
Ja, jetzt das zweite Mal und auch über einen längeren Zeitraum, so dass ich die dann aus der Schule rausgenommen habe. Ich habe das immer so an die Ferien gekoppelt und dann halt noch den Zeitraum ein bisschen rausgezögert. Hat aber auch nur funktioniert, weil ich selbstständig als Yoga- und Ayurveda-Therapeut arbeite und halt dort meine Fortbildungen mache, dass ich die Kinder dann problemlos mitnehmen kann. Und sie sind halt auch immer gezwungen, dann selbstständig den Schulstoff, den sie verpassen, irgendwie nachzuholen. Ist jetzt nicht nur reisen und Seele baumeln lassen, das ist halt dann auch für die Kinder vor Ort in Indien ein bisschen Arbeit gewesen. Aber dadurch, dass sie das dort gesehen haben und auch wie die Leute leben, mit dieser Kultur in Kontakt zu kommen, das hat, glaube ich, ganz viel bei denen bewirkt.
Ja klar, diese Impulse öffnen ja auch so ihr Blickfeld, ne? Es gibt nicht nur das eine, sondern es gibt auch das andere und wir suchen uns dann das raus, was bei uns stimmig ist, ne? Ja.
Ich finde es immer schön, so die Welt mit Kindernaugen zu sehen. Also das ist so, wo ich denke, dass wir Erwachsene ganz viel lernen dürfen, wenn man so ein bisschen wieder mal in die Kinderschuhe, dieses eigene innere Kind wieder neu entdecken und mal das mitmachen, was sie ausprobieren. Auch gerade in Indien, wenn ich das gesehen habe, wie sie Tiere beobachten, wie sie sich Pflanzen angucken oder mit Sachen rumexperimentieren und das dann sich zu getrauen, es mal wieder selber zu machen, das ist wieder ein völliges Neuentdecken, diese Welt anders zu betrachten. Ja. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo man näher kommt, wo man die Kinder, wo dieses Vertrauen, was dann da entsteht, wo man sie auch relativ einfach dazu bringen kann, gerade ayurvedisch was Neues auszuprobieren.
Und das große Thema Achtsamkeit.
Ja, ich muss gestehen, wo ich mich so ein bisschen mit unserem Podcast beschäftigt habe, da habe ich auch wieder gemerkt, und das tut mir auch ganz gut, da bin ich dir sehr dankbar für, dass man merkt, in welchem Stresslevel man sich manchmal in diesem Alltag befindet und dass dann gerade sowas wie Achtsamkeit manchmal nach hinten rutscht oder vernachlässigt wird. Also ich versuche auch den Kindern durch Yoga für die Schule manchmal so paar Atemübungen mit an die Hand geben, ne? Wenn dann das Gedicht aufgesagt werden soll und die Nervosität steigt oder dass man dann halt guckt, ich bin ja nun auch als Massagetherapeut immer unterwegs, dass die Kinder vielleicht abends vorm Schlafen gehen, mal statt die Gute-Nacht-Geschichte noch eine kleine Bauchmassage oder auf dem Rücken oder da stehen sie dann immer Schlange. Weil jeder noch mal möchte, um dieses Nervensystem wieder runterzufahren. Ja, so versuchen wir das eigentlich in unseren Alltag alles mit einzubinden.
Also was mir ja mit als erstes begegnet ist, und das finde ich auch so spannend, gucken sich die Kinder ja auch ab. Also ich zum Beispiel mache morgens Öl ziehen, ich zerschab die Zunge. Ne? Das sind ja auch manchmal die Dinge, die einem so begegnen, ohne dass man richtig weiß, das hat was mit Ayurveda zu tun. Ne? Das ist ja oft so ein bisschen Morgenroutine und Reinigung und und das ist so lustig, wenn man es dann selber macht und die Kinder sehen das, ne, und sagen, ja, das will ich auch machen. Oder meine Tochter hat das jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wer es ihr empfohlen hat, jetzt wahrscheinlich irgendwo bei YouTube ein Video gesehen, hat dann gesagt, ich glaube, wenn man das mit dem Ölziehen macht, das ist gut für die Schleimhaut und dann ist sie, ja, mach das doch mal. Und jetzt macht sie das auch. Und, ne? Und das finde ich so spannend. Manchmal braucht es ja gar nicht so viel Erklärung oder so viel Verordnung sozusagen, ne? Das machst du mal bitte, sondern selber machen und sagen, ja, probier doch mal aus, ne? Und dann merken die vielleicht auch für sich selber einen Effekt oder finden das ganz cool und dann machen die einfach mit, ne?
Das durfte ich jetzt auch lernen bei meiner großen Tochter, die ist jetzt 13 geworden, das selber auch mal zu tolerieren, wenn sie das nicht ausprobieren. Wenn sie einen ganz anderen Weg einschlagen, wo ich dann immer so mit Händen über den Kopf stehe und denke so, oh nein, bitte mach das nicht. Ja, und dann nehme ich mich wieder zurück und sage, ja, sie muss es ausprobieren. Wir lernen nur durch Erfahrung und die Kompetenz, die kommt nur, indem wir Dinge einfach machen. Und sie probiert sich da halt jetzt aus und ich hoffe, dass wenn sie mich sieht, wie ich das handhabe, dass sie sich irgendwann mal wieder daran erinnern wird und ja, so wie Mama das gemacht hat, war gut.
Ja, aber das ist genau, das ist ja gerade mit 13. Ich habe ja auch einen 13-Jährigen, also der ist auch weit davon entfernt, das jetzt irgendwie spannend zu finden. Also das, der beobachtet schon gar nicht, ne? Das finde ich alles uninteressant. Und, aber meine 15-Jährige, die ist da eher recht offen, wobei sie zum Beispiel mit Spiritualität gar nichts anfangen kann, auch mit Yoga nichts anfangen kann. Das ist ja alles zu unchristlich. Das finde ich total spannend. Also die ist eher so sehr, ne? Wir sind katholisch, oder ich nicht, aber meine Kinder, mein Mann. Und da, ne, das ist mit 15 fängt man halt an, auch das zu hinterfragen und das gegeneinander so abzuwägen und zu sagen, das gehört zu mir, das gehört nicht zu mir. Und ich glaube, das ist so wichtig, da nicht zu sagen, hey, das musst du jetzt aber machen, ne? Das gehört hier in unsere Familie oder so. Also wir sind jetzt sehr weit in das Familienleben rein, aber ich finde das sehr auch spannend, weil gerade auch für die Zuhörerinnen, meistens vielleicht auch den einen oder anderen Mann, wie kann ich Kinder auch eher dafür begeistern oder, ne? Also ich glaube, das braucht vor allen Dingen keinen Druck, weil wie gesagt, du musst das machen oder so, dann geht das nur nach hinten los, ne? Sondern selber machen und vielleicht auch davon erzählen, welchen positiven Effekt das hatte. Und das mache ich jetzt zum Beispiel, eine Atemübung oder Meditation oder ähnliches. Ne? Dann sage, hey, boah, das hat mir jetzt so geholfen, da bin ich jetzt weniger gestresst da reingegangen. Ne?
Ja. Auch die Kinder irgendwie so mit teilhaben lassen. Also ich reflektiere das gerade so bei uns aus der Küche, dass sie mitkochen dürfen. Also dass sie die Gewürze auch selber mal mit in die Hand nehmen. Und ich erkläre denen dann halt auch, warum ich das so mache. Und dann kommt ja auch wieder diese Logik ins Spiel. Ne? Es wird für die Kinder einfach logisch, das so zu machen. Also ja.
Ja. Vielleicht mal ganz kurz, wenn jemand jetzt ganz neugierig geworden ist, zum Thema Ayurveda, mehr zu erfahren, mehr zu wissen oder zu sagen, ja, oh, vielleicht ist das genau mein Ansatz, was mir helfen könnte, weil ich habe die und die Beschwerden oder oh, das, ne, springe ich jetzt voll drauf an. Wo kann man sich hinwenden oder hast du irgendwie Literatur, wo man vielleicht das mal reinschnuppern kann oder ja, welchen Weg geht man da am besten?
Bei der Literatur würde ich darauf achten, weil es halt auch gerade so als Trend anfängt aufzuploppen. Also jeder kann ja heute irgendwie ein Buch schreiben, dass man guckt, dass es wirklich ein fundiertes Wissen ist und sich da auf Fachliteratur zurückbeziehen. Ich finde Autoren wie Vasant Lat, Kerstin Rosenberg, also ich bin selber noch Student an der Rosenberg-Akademie in Bierstein, fange da jetzt auch als Therapeut an zu arbeiten. Also das ist so meine Adresse, wo ich halt wirklich weise, das ist die Europäische Akademie für Ayurveda hier in Deutschland. Die arbeiten auch mit 2 ayurvedischen Krankenhäusern in Indien zusammen. Sie sind da in regen Austausch mit den Ayurveda-Ärzten dort vor Ort. Also da steckt auf jeden Fall ganz viel Basis auch dahinter. Es ist schwierig, weil ich halt auch selber mehr diese Fachliteratur wirklich im medizinischen Bereich konsumiere, was mit an die Hand zu geben, was so für den Laien verständlich ist. Also ich habe ein Buch, das ist das Gesund und entspannt mit Ayurveda. Das ist wirklich aber so ganz oberflächlich an der Oberfläche gekratzt. Ne? Das finde ich ganz gut.
Ja, vielleicht eine Empfehlung. Ich gebe das einfach in die Shownotes rein, die Namen, auch die Akademie und ja, dieses eine Buch und dann ist es ja vielleicht schon mal ein erster Schritt dahin und dann kann ja schauen, ne, jede, die zuhört und sagt, das interessiert mich, kann ja einfach mal gucken, welcher Zugang ist so das erste. Ich war bei der Akademie auch mal bei so einem Food Festival, das war auch ganz toll. Also ist auch dort, die Atmosphäre ist ja so schön, ne? Also ich finde, das hat auch schon gleich so was Erdendes und Entspannendes, ne? Also dort ist es so wunderschön, ja.
Ja, das ist ja meine Ayurveda-Bubble, die ich mich gerne mal zurückziehe.
Ja, ja. Ich würde dir noch meine letzten 5 Fragen stellen. Hast du schon ein bisschen... ja, vielleicht einfach nochmal vorher, gibt es noch was du sagen möchtest, was jetzt noch so zum Ayurveda dazugehört, weil das geht ja jetzt so ein bisschen mehr um dich.
Ja.
Was dir noch fehlt?
Ist total umfangreich, tiefgreifend und ich glaube, weit nicht ausfüllend hier für unseren Podcast. Also auch das ist jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Aber ich, um den Hörern das vielleicht mitzugeben, dass wer sich dafür interessiert, es lohnt sich auf jeden Fall mal darin Erfahrung zu sammeln. Also gern mal eine Kur zu machen. Gibt es in Indien die Möglichkeiten, es gibt in Deutschland die Möglichkeit, es ist immer ein Kostenfaktor. Aber ich glaube, durch diese Erfahrung kann man am besten sehen, wie der Ayurveda wirkt.
Ja, Selbsterfahrung.
Ja, ausprobieren, immer wieder. Ja, wirklich auch mal über einen längeren Zeitraum. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt sage, ich probiere eine Woche mal so eine ayurvedische Routine. Ich mache es mal mit Zungenschaben und Öl ziehen und dann nach einer Woche hat nichts gebracht, schmeiß alles wieder hin. Es muss wirklich kontinuierlich über einen längeren Zeitraum vollzogen werden. damit sich etablieren kann.
Ja. Ich mag trotzdem jetzt meine kleine kurze Erfahrung mit dem ayurvedischen Detox sozusagen mal mit reinbringen. Also ich habe ja, was waren es denn, insgesamt 10 Tage mit Aufbau dann wieder Mung-Bohnensuppe gegessen und ne, ganz ayurvedisch nur gekocht. Und es war nur so ein ganz kleiner Anteil, aber ich habe mich zum Beispiel wirklich schon ganz anders gefühlt. Also mein Magen vor allen Dingen, ne? Also meine ganze Verdauung und so weiter. Und ich bin eigentlich recht erfahren im Thema Fasten. Also ich habe vorher immer gefastet. Und ich hatte das Gefühl, diese 10 Tage waren so viel effektiver und so reinigender irgendwie, ne, als jetzt irgendwie vorher meine Fastenkuren. Und vor allen Dingen bin ich nicht ganz so in diesen Zurückfalleffekt gekommen, ne? Also es war eher so, es hat mich irgendwie mehr ausgeglichen. Das ist einfach nur so, weil, und das war ja nur so ein kleiner Ansatz von, ne?
Ja.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich bin halt auch sehr waterlastig und ich merke das immer in meinen Gelenken. Also je nachdem, wie auch die Jahreszeit ist, jetzt kommt ja nun bald wieder der Herbst, es wird trocken, es wird rau, es wird kalt und dann weiß ich, dass wenn ich die Treppe hochgehe, dass ich halt immer Gelenke habe. Und ich habe seit Indien, seit Anfang des Jahres angefangen, jeden Morgen einen Löffel Ghee zu essen, um die Gelenke zu schmieren. Ja, ich sehe dein Gesicht. Man gewöhnt sich dran. Ich finde es auch mittlerweile nicht mehr eklig. Also ich finde es eigentlich lecker. Ich mag Ghee total. Und es ist weg. Also ich fühle mich irgendwie geschmierter, kann man
Ja,
sagen.
genau. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Das ist
Ja.
geklärte Butter, ne? Für die, die jetzt sagen, was ist denn das und wie schreibt sich das, ne? GHEE oder so, ne? Oder?
Ja, genau. Es ist quasi diese geklärte Butter, um dieses tierische Eiweiß rauszuziehen. Wunderbar selber machen und also ich massiere damit. Es gibt ganz tolle Massageanwendungen. Gerade Fußmassage wird mit Ghee gemacht. Es gibt gerade für Patienten oder älter werdende Menschen die Anwendung mit Ghee im Auge. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man irgendwie so was Fettiges im Auge haben kann. Habe ich auch meine Erfahrung mitgemacht. Das ist so angenehm, so wohltuend. Also ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Und es ist alles in der Küche. Also
Ja, und self-made, ne? Also nicht irgendwie im Fixpäckchen sozusagen, ne? Sondern einfach aus Grundzutaten hergestellt. Und das ist so ein bisschen das, ja, wo ich immer noch mal wieder drauf eingehen mag, ne? Das ist
ja.
unserer Gesundheit am ehesten zuträglich ist, Dinge zu verwenden, die nicht hochverarbeitet sind.
Ja, weil das kann der Körper auch besser aufnehmen als irgendwelche synthetischen oder künstlichen, chemischen Zusammensetzungen.
Jetzt kommen die Fragen. Also, was bedeutet für dich Liebe?
Es sollte ja ganz kurz, ne?
Ja, guck, was kommt.
Liebe ist für mich bedingungslos. Also stehen.
Ja, alles in Ordnung. Nur das ist Liebe, kann man auch sagen, ne? Ja. Was ist für dich Glück?
Ein Masala-Chai morgens ans Bett gebracht bekommen.
Was ist das?
Masala-Chai, also ja, ist nicht ganz so ayurvedisch, aber das ist dieser indische Chai-Tee mit Gewürzen. Und dadurch, dass ja mein Herz ja nun in Indien hängen geblieben ist, ist das so, morgens aufzustehen mit dem Chai am Bett. Ja, ich glaube, das ist pures Glück.
Also kann dein Mann dich schon glücklich machen, wenn er nur morgens da ist.
Ja.
Was bedeutet für dich Freiheit?
Haben ja unseren Bus, unser Wohnmobil. Paula.
Paula heißt sie.
Ja, Paula Nocki. Die Kinder haben noch Nocki hinten rangehangen. Packen und losfahren. Ohne Ziel, ohne Zeitdruck. Einfach reisen, da stehen zu bleiben, wo es schön ist, anhalten zu können, genießen zu können, zu entdecken.
Schön, schön. Für was bist du gerade besonders dankbar?
Für all die Erfahrungen, die ich bis jetzt sammeln konnte. Und die Gesundheit. Ja, weil ohne Gesundheit geht gar nichts.
Ja, wird uns meistens dann erst bewusst, wenn sie irgendwie im Kippeln ist, ne?
Ja.
Und wenn du irgendwas in der Welt oder in deinem Leben oder was auch immer mit einem Fingerschnipsen ändern könntest, was wäre das?
Ich glaube, dann wäre ich mit den Kindern in Indien. Ja, Indien ist so ein bisschen für mich wie nach Hause kommen.
Schön. Liebe Sonja, ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Was man vielleicht noch auf jeden Fall möchtest du hier erwähnen, ne? Du bist jetzt eher im Raum, sag mal, für Massagen und so weiter. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man in deiner Gegend wohnt, ne? Wo wohnst du? Wo ist das?
Online ist bei mir schlecht. Ich wohne in Friesland, oben an der Nordseeküste in Jever. Ja, und man findet mich hier in meinem kleinen Raum für Yogatherapie und Ayurveda-Therapie, wobei ich jetzt ayurvedisch vorzüglich erstmal mit Massagen angefangen habe, wobei sich halt dann auch im Erstgespräch meistens die Konstitution ergibt. Genau.
Und du sagst, als Ayurveda-Therapeutin fängst du in dem Team an, da in Bierstein. Ist das dann online oder hat man irgendeine Möglichkeit, mit dir online zu arbeiten? Ist auch dann vor Ort.
Ist auch vor Ort in Bierstein, dann ist es ja meistens so, dass ich die Patienten im Rahmen von Kuren sehe
Okay.
mit Behandlung.
Okay, aber trotzdem, ich danke dir total, dass du hier dein Wissen mit uns geteilt hast und ja, total schön, dass wir uns jetzt nochmal gesehen haben. Aber doch, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, du machst demnächst nämlich zum Beispiel ein Retreat, ne? Ein Yoga-Retreat,
Ja,
Anfang
das stimmt.
Dezember.
Anfang Dezember plane ich. Es ist das letzte Novemberwochen, vom 29. bis zum 1. Dezember, also 29. November bis 1. Dezember, planen wir ein Yoga-Therapie-Retreat. Wir drei Yoga-Kollegen haben alle gemeinsam die Ausbildung zum Yoga-Therapeuten gemacht. Und jeder hat so seinen anderen Schwerpunkt, ne? Also wir haben eine Kollegin mit an Bord, die ist noch ganz firm in Astrologie. Das haben wir mit einfließen lassen. Ich als Ayurveda-Expertin und dann unsere Dritte im Bunde, die auch noch weitere Massagen etabliert hat. Wir haben uns dann so ein Wochenende reingestürzt, um innere Klarheit zu schaffen. Ich finde, das passt immer ganz schön so zum Jahresausklang in Vorbereitung auf die Weihnachtszeit, auf das nächste Jahr, um sich nochmal klar zu werden. Was ist dieses Jahr eigentlich alles so gewesen? Was ist passiert? Und was möchte ich loslassen? Was darf mit ins nächste Jahr kommen? Was sind so meine Vorsätze? Das gucken wir uns in diesem Wochenende genauer an.
Und das ist nicht in Friesland, sondern das ist in der Mitte Deutschland, in der Nähe von Wiesbaden.
Genau, richtig,
Vielleicht
ja.
für alle, ne, die sagen, oh, das ist so weit weg, aber es ist ja vielleicht dann nicht mehr so für so viele so weit weg. Ne? Ist gar nicht so weit. Also von mir hier zum Beispiel. Also ich habe ja viele Hörerinnen, ne, die jetzt irgendwie über meine Betreuung dahin kommen in meinen Podcast. Also so ungefähr eine Stunde hier aus der Kaiserslauterer Ecke.
Ja, sehr gut.
Nach Wiesbaden. Danke dir.
Ich danke dir, liebe Christina.
So, danke. Es war so schön. Und du da draußen, ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen, bin ich mir auch sehr, sehr sicher. So als kleiner Einstieg ins Ayurveda, das hier angehört zu haben. Und ja, wenn du mehr Fragen hast, neugierig bist oder wie auch immer, schau mal auf die Homepage. Die werde ich auch verlinken in den Shownotes. Und ja, ansonsten wende dich natürlich gerne an mich. Und ich kann vielleicht auch vermitteln. Alles Liebe. Tschüss.
Macht's gut zusammen da draußen.
Vielen lieben Dank, dass du uns hier gelauscht hast. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und neugierig machen für den Ayurveda. Wenn du dazu jetzt mehr wissen möchtest, ich habe die Autorin und das Buch in den Shownotes verlinkt. Und ja, was ich dir wirklich sehr ans Herz legen kann, ist noch das Retreat von der lieben Sonja. Ich werde hinfahren. Also wenn du jetzt sagst, das ist genau auch das, was ich brauche zum Jahresausgang, melde dich sehr gerne bei mir und vielleicht bist du dann ja auch dabei. Und was ich jetzt abschließend dir noch mitgeben möchte, ist mein Angebot. Denn im November wird es noch drei Termine geben, an denen ich einen Frauenkreis halte. Also wenn du gerade schwanger bist oder wenn du Mama mit kleinem Baby bist
oder aber auch wenn du Mama eines größeren Kindes bist, hier in der Nähe von Kaiserslautern wohnst und Lust hast, in einen wertschätzenden, wunderbaren Austausch unter Frauen zu kommen, wenn du dir für dich eine Auszeit wünschst, wenn du Stärkung gut gebrauchen kannst, Achtsamkeit und Entspannung erfahren möchtest, dann lade ich dich da herzlich ein. Auch den Buchungslink werde ich in den Shownotes verlinken. Und wenn du da Fragen hast oder dir Dinge unklar sind, dann melde dich von Herzen gern bei mir. Ich freue mich auf dich. Und ganz kurz, last but not least, bitte gib ein Feedback zu dieser Podcast-Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib uns doch ein paar Sterne bei Apple Podcast oder Spotify. Und ja, vielleicht hast du auch eine Freundin oder jemanden, den du diese Folge weiterleiten möchtest. Also gib das weiter. Das ist ein großes Geschenk und ein großer Dank an uns, wenn du das tust. Alles, alles Liebe von meiner Seite. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen restlichen Tag, Abend, wo du auch gerade bist. Ich wünsche dir Achtsamkeit und Selbstfürsorge für dich und ja, geh in deine Eigenverantwortung in kleinen Schritten und das mit Ayurveda oder ohne, ganz egal, aber es ist so wertvoll, selbst bei dir und mit dir anzukommen. Tschüss!